Lob Gottes, Gott zur Ehre, ihm danken. Wir haben heute eine Geschichte in der Predigt, da lobt einer im Bauch eines Fisches und sagt, danke Herr, dass du mich gerettet hast. Das ist schon eine ganz besondere Sache. In dieser Zeit, das heißt also in den letzten Wochen, in den Wochen, in denen wir jetzt gewesen sind, feiert die Christenheit all das, was Gott getan hat, Schlag auf Schlag, sehr schnell hintereinander, Karfreitag, das Sterben Jesu, Auferstehung, die Begegnung mit dem Auferstandenen, dann die Himmelfahrt, sie schauen Jesus hinterher, wo bleibt er? Dann Pfingsten, Ausgießung des Geistes, Geburtstag der Gemeinde, die Jüngerschar wird Leib Jesu, Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag, Dinge, völlig neue Kapitel werden aufgeschlagen. Und jetzt? Was kommt jetzt? Nachdem Gott der Reihe nach Dinge getan hat, verändert hat, neu gemacht hat, was macht man jetzt damit? 3 Jahrhunderte mindestens braucht die Christenheit, um darüber nachzudenken, was Gott in diesen letzten paar Wochen getan hat, die die Christenheit jedes Jahr jetzt feiert. Wer ist denn Jesus? Ist er ganz Gott? Ist er ganz Mensch, der Mann aus Nazareth? Ist er von beiden halb Mensch und halb Gott? Die Christenheit einigt sich darauf, dass Jesus ganz Mensch ist und ganz Gott ist. Das eine und das andere und trotzdem eins ist. Eins und eins gleich eins. Christliche Mathematik ist manchmal sehr schwer. Und dann mit dem Heiligen Geist. Ist der Heilige Geist auch Gott? Sind es jetzt drei? Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind das jetzt drei und wir haben doch nur einen? Die Christenheit einigt sich darauf, dass es drei sind, aber es nur einer ist. Eins plus eins plus eins gleich eins. Christliche Mathematik ist schwierig, dass sich da die Christenheit auseinandersetzt und damit zunächst mal gar nichts anzufangen weiß, was Gott da tut in den letzten Wochen. Das, was wir in den letzten Wochen gefeiert haben, das kann man nachvollziehen. Wem will man das denn wie erklären? Trinität, Dreifaltigkeit, ein Stoff und doch wir sehen nur drei Falten. Gott offenbart sich in diesen drei Falten und doch wissen wir, in einem Vorhangstoff ist es nur ein Stoff. Ja, man kann sich das versuchen, erklärlich zu machen und doch kommen wir da sehr, sehr schnell an unsere Grenzen. Das, was die Christenheit in ein paar Wochen erlebt hat, es dauert Jahrhunderte, um einigermaßen mit seinem Verstand hinterherzukommen. Hätte man in all den 3 Jahrhunderten und vielleicht die 5 Jahrhunderte der ersten Christenheit warten sollen, bis man es anderen erzählen kann? Bis man selber so richtig weiß, wie man das so sagen muss, was Gott da so getan hat und wie Gott sich uns offenbart hat? Geht hin in alle Welt. Das kommt ja in den Evangelien ganz am Ende vor, in allen Evangelien. Und das kommt in der Apostelgeschichte ganz am Anfang vor, bei der Himmelfahrt. Und jetzt seid ihr meine Zeugen, Jerusalem und Samaria und Judäa und bis ans Ende der Welt. Aber sie haben etwas zu sagen, was die Christenheit noch gar nicht richtig zu formulieren weiß. Was für eine Aufgabe. Wie redet man von etwas, was einem so fremd ist? Und das ist das Erleben des Paulus, das formuliert er ja und sagt, den Griechen ist das eine Torheit, den Juden ist das ein Ärgernis. Wer will das hören? Wir können es reden, aber die verstehen es ja nicht, weil wir es selber vielleicht gar nicht richtig einordnen können. Ich predige Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen als Gestorbenen. Wer will das verstehen? Geht hin und saget's den Menschen. Aussendung in die Welt. Und Jesus hat das ja seinen Jüngern auch gesagt, immer wieder, auch in Lukas 10, das, was der Wochenspruch deutlich macht, sagt es allen weiter, geht hin in alle Welt. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Dem Jona ist es auch so gegangen. Geh hin nach Ninive. Man würde wahrscheinlich eine Botschaft Gottes jedem anderen sagen, aber Ninive nicht. Ninive ist das Böse zu der damaligen Zeit, das Böse an sich. Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, die 10 nördlichen Stämme Israels haben sie zerschlagen und den Rest haben sie verschleppt. Das Böse. Sie haben uns wirklich kaputt gemacht. Und dann wird ein jüdischer Prophet dahin geschickt, die Assyrer lachen über dich. Wenn du als jüdischer Prophet kommst und dieser Stadt ein Wort von unserem Gott sagst, Herr, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Da gehe ich nicht hin. Das kannst du von mir nicht verlangen. Die lachen über mich. Viele von uns kennen diese Geschichte. Ich möchte sie zügig lesen. Ich habe die ersten beiden Kapitel genommen, weil sie als vorgeschlagener Predigttext angegeben sind. Eines Tages empfing Jona, der Sohn Amittais, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann da nicht länger mit zusehen. Jona machte sich auf den Weg, aber er ging in die entgegengesetzte Richtung, machte sich sofort auf den Weg, es nicht zu tun. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt, ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona aber war unter Deck im hintersten Raum, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu Jona und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten untereinander, schnell, lasst uns das Los werfen, wir müssen doch herausfinden, wer an diesem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede, komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Ja, wahrscheinlich hätte Gott ihm auch diese Frage gestellt. Was machst du eigentlich hier im hintersten Raum des Schiffes und schläfst fest? Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn. Ja, wie steht da im Urtext? Den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute machten Jona Vorwürfe. Warum hast du uns das angetan? Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Aber die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, denn wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen, bestraf uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen. Und sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer und sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zu dem Herrn, seinen Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich türmten sich die Wellen auf, die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Der Mann betet im Bauch des Fisches ein Dankgebet zu Gott. Herr, dieses Gericht ist nicht dazu da, um mich zu vernichten, wo ich doch schuldig bin vor dir. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Er lobt Gott im Bauch nicht eines Schiffes, sondern eines Fisches. Du hast mich gerettet, hier fühle ich mich geborgen. Ich wüsste da ein ganz anderes Gebet im Bauch eines Fisches, vielleicht nicht ein Dankgebet, Herr, ich bin so geborgen hier. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie mehr wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich um meinen Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf immer hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da wurde es dem Fisch schlecht und er spie Jona an Land. Ja, 3 Tage zu viel Prophet gegessen, da wird einem schon mal schlecht. Was für eine Geschichte, was für ein Gebet. Herr, du hast mich errettet, wo ich doch schuldig bin und wo du Gericht geschickt hast und hast mich doch errettet. Ich preise dich aus der Tiefe, ja, aus der Tiefe des Fisches oder Auftrag Gottes, geh nach Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, heutiges Mosul. Mosul ist drumherum gewachsen, der Tell, auf dem Ninive steht oder stand, ist in der Mitte der Stadt. Assyrien, immer nur Böses, auch heute, wir wissen, IS, eine der Hauptstädte der IS. Gut, strategisch gut gelegen, man kann damit die Welt erobern, ja, das ist wohl wahr. Denen geschieht es recht, wenn sie in die Hölle kommen. Wäre das nicht ein Gebet? O Herr, 10 Stämme von uns haben sie vernichtet. Wie ich soll dahin und ihnen Buße predigen? Die dürfen doch gar keine Chance zur Buße kriegen, so wie die mit uns umgegangen sind. Wäre das nicht ein Gebet, was man, oder eine Herzenshaltung, mit der man diesen Auftrag machen müsste? Wenn diese Stadt errettet bleibt, die wird für Jahrtausende immer Böses geben. Man kann verstehen, dass ein jüdischer Prophet so denkt. Wer wird da auch so einen jüdischen Propheten hören? Als Sanherib vor Jerusalem steht und Jerusalem nicht erobern kann und wieder zurück, also das heißt, wahrscheinlich ist eine Pest ausgebrochen, ein Racheengel Gottes hat große Teile des Heeres kaputt gemacht, zerstört, damit Jerusalem ganz bleibt. Als er zurück nach Ninive kommt, werden einfach dort in der Stadt und drumherum mehrere, ein Pogrom unter den Juden. Er rächt sich an den Juden, die da noch in Ninive und Umgebung sind. Und Tobit schreibt in dem Buch des Apokryphes, ich war einer der wenigen, die sich getraut haben, die Juden, die in Ninive auf den Straßen lagen, zu beerdigen. Keiner traute sich, diese Leute zu beerdigen. Ninive ist eine böse Stadt. Eine Vorbereitung dessen, was Jesus sagt, geht hin in alle Welt, selbst da, wo das Böse regiert, geht dahin, nicht nur zu den Guten. Die Kranken bedürfen des Arztes, zu denen musst du gehen, um ihnen zu sagen, dass Gott neu anfangen möchte mit dir, mit deinem Leben. Geh dahin. Da gehe ich nicht hin. Jona brach sofort auf, aber in die entgegengesetzte Richtung. Man kann das ja nachvollziehen. Nach Ninive gehen. Den ersten Christen muss es ja doch ähnlich gegangen sein. Da, wo wir Gottes Wort verkünden, da ist es den einen eine Torheit und den anderen ein Ärgernis. Und da, wo wir den Mund zu weit aufmachen, da werden wir gesteinigt oder vor die Löwen geworfen. Das ist ja den ersten 3 Jahrhunderten der Christenheit so gegangen. 3 Jahrhunderte vor die Löwen, da wird nicht nur dem Fisch schlecht, da wird wahrscheinlich auch den Christen schlecht. Oh Herr, lass das endlich aufhören. Warum müssen wir das tun? Am liebsten würde ich meinen Mund halten. Ich möchte das nicht. Geh hin. Warum lässt Gott das zu? Ja, diese Frage wird oft gestellt. Gott schaut eine Weile zu. Jona hat Zeit, sich vom Acker zu machen, hat Zeit, nach Jaffo zu gehen, Tel Aviv, Jaffo heute auch. Petrus ist ja später da auf einem Dach zu finden. Hafenstadt, schon immer. Gott schaut zu, als Jona sich auf die andere Seite des Weges machte und abhaute. Gott schaut zu, als Ninive die Juden quält. Gott schaut zu, als in Ägypten die Juden weinen, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Gott, warum lässt du das zu? Diese Frage kann man natürlich stellen. Aber es wird deutlich, dass da, wo Menschen falsche Entscheidungen treffen, auch Jona, andere mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Gott schickt ein Gericht, die Wellen, das Unwetter, und es wird das ganze Schiff, die ganze Schiffsbesatzung, nicht nur Jona, in das Gericht hineingezogen. Deine Entscheidung, die du für dein Leben triffst, betreffen plötzlich auch andere. Weil plötzlich, du lebst ja nicht alleine, du lebst ja nicht nur für dich alleine, sondern du hast ja Familie, das sind ja Menschen um dich herum. Du ziehst sie mit hinein, und das weiß Jona. Verzeiht mir, dass ich euch mit in das Unglück hineingenommen habe. Und das ist auch in unserem Leben so. Da, wo Fehlentscheidungen geschehen, da, wo ich schuldig werde, sind doch andere mit drin, betroffen. Ich lebe doch nicht nur für mich alleine und kann sagen, oh, ich entscheide mich halt so oder so. Andere sind immer mit betroffen. Gott schaut zu. Gott schaut zu, als Israel weint in Ägypten. Die Sünde Ninives, die Brutalität, falsche Entscheidung eines Propheten. Er lässt uns unsere Wege gehen. Jesus sagt in einem Gleichnis, dass Gott Unkraut mit aufgehen lässt. Warum lässt du das Unkraut zu, Herr? Es ist noch nicht aller Tage Abend. Es ist noch nicht der letzte Tag, der jüngste Tag. Es ist noch nicht das Ende. Er lässt Unkraut mit zu. Und er hat zu uns gesagt, dass wir eben Bilder Gottes sind. Wir haben freie Entscheidungsmöglichkeiten. Geht hin in alle Welt, sagt den Menschen, dass sie Sünder sind vor Gott. Er lässt uns unsere Wege gehen, auch wenn wir als Christen auf unserem Sofa sitzen. Er lässt das zu. Wie sollen Menschen vom Wort Gottes hören, wenn niemand ihnen was davon sagt? Weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil wir vielleicht viele Gegenargumente haben, dass man ja nicht nach Ninive gehen kann als Jude. Das geht doch nicht, Herr, das weißt du doch. Du weißt doch, was sie uns angetan haben. Muss ich dir das erst sagen? Dann erst, nach einiger Zeit, handelt Gott. Ja, das ist Israel immer wieder so gegangen, und wahrscheinlich geschieht das auch in unserem Leben, dass Gott nicht immer sofort handelt. Aber dann, wenn er handelt, wäre es einfach Dummheit, wenn man sein Handeln verpasst. Gott schaut lange zu, manchmal sehr lange, und unsere Geduld wird auf die Probe gestellt, aber wenn er handelt, dann solltest du sein Handeln nicht verpassen. Und wenn er dich als Werkzeug aussucht und du sagst, ich breche sofort auf, aber in die entgegengesetzte Richtung, wer wird es ihnen sagen? Wer wird ihnen sagen, dass Gott neu handeln möchte? Warum lässt Gott das zu, das Weinen? Gott schickt ein Unwetter und bringt damit auch die anderen in Not. Gericht ist nicht immer zur Vernichtung da. Deswegen jubelt Jona auch im Bauch des Fisches. Ich habe gedacht, Herr, du willst mich vernichten. Nein, Gericht ist manchmal auch dazu da, dass wir nachdenken können über uns und unser Leben, über unsere Lebenseinstellung, über unsere Herzenseinstellung, wenn Gott redet, aufzubrechen und in die entgegengesetzte Richtung zu, genau das Gegenteil zu tun von dem, was Gott eigentlich möchte. Man sagt ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Zaun zu streichen. Entweder man macht es selbst oder man bezahlt jemanden dafür oder man verbietet es seinen Kindern. Weil die Kinder immer das andere, immer das Gegenteil machen. Müssen wir mal gucken, wenn Papa das verbietet, muss ich mal gucken, wie das geht. Und so sind wir in unserem Herzen. Wir machen dann das Gegenteil. Gott schickt den Wind und die Wellen und die Schiffsbesatzung lernt dadurch, Gott zu loben. Jona überdenkt sein Leben. Es ist ja interessant. Er wartet ja bis zu dem Moment, wo das Losverfahren, er hält den Mund die ganze Zeit, er sagt nichts, bis es nicht mehr geht, bis das Losverfahren ihn bloßstellt. Meine Zeit. Was hätte an Ladung da alles noch auf dem Schiff bleiben können? Und sie schmeißen es über die... Sie machen sogar dann noch, als er es ihnen bekennt und sagt, ich bin der Schuldige, werft mich über Bord, da rudern sie noch, wollen es nicht. Er wartet bis zum letzten Moment, so sind wir auch, bis wir bloßgestellt sind vor aller Welt oder was. Das ist eine wichtige Lektion. Wenn man schuldig geworden ist, dann kann man Ballast und die ganze Schiffsladung, alles mögliche andere von Bord werfen. Wenn das, um was es geht, nicht dabei ist, ist es großer Mist. Man hätte es sparen können. Du kannst alles mögliche andere machen. Aber wenn das, um was es da eigentlich geht, du den Mund hältst, Gott hört sofort in dem Moment, wo er das bekennt. Da schickt Gott schon den Fisch los. Und die Leute sind ja erschrocken, als er dann im Wasser landet, ist sofort Ruhe. Solange wir vieles andere machen und nicht den Punkt vor Gott bekennen, der nicht okay ist, den wir vor Gott nennen müssen, Herr, ich bin schuldig geworden und ich habe andere noch mit hineingezogen, vergib mir bitte. Das Bekennen eine ganz wichtige Sache, Buße ist eine ganz wichtige Sache. Und oft kennen wir unsere Sünde ganz genau. Da muss niemand sagen, was da in meinem Leben Fehler ist und Schuld ist. Aber ich halte den Mund, bis es nicht mehr geht. Bis es nicht mehr geht. Das darf anders werden. Da, wo wir vor Gott weglaufen, ungehorsam sind. Und dann sagen die Leute, warum trifft dich denn das los? Und er bekennt seine Schuld. Warum hast du uns das angetan? Ja, das merken dann die Menschen, wenn sie mit hineingezogen sind in das, was du verbockt hast. Wenn sie plötzlich merken, dass, hey, das warst du. Und wer ersetzt uns die ganze Schiffsladung und wer macht meine ganze Angst wieder weg, die ich da in meinem Leben jetzt drin habe? Wer sorgt dafür, dass die ganzen Folgen, die sich daraus entwickelt haben und wer... Es gibt Konsequenzen, ja, natürlich. Schuld bekennen vor Gott und vor den Menschen. Gebet und Buße bewegt den Arm Gottes, auf jeden Fall. Gott sendet dann einen großen Fisch und bringt Jona zurück. Und darin entdeckt Jona die Rettung Gottes, das Handeln Gottes. Das kann man wahrscheinlich auch nur in dieser Situation, in der Jona ist, so einordnen. dass das Rettung Gottes ist. Wenn du im Wasser schwimmst vor Mallorca oder was auch immer, es kommt so ein Fisch und frisst dich, würdest du wahrscheinlich das nicht als Rettung von Gott empfinden. Dazu braucht es diese Situation, dazu musst du vorbereitet sein, dass Gott so handeln kann. In anderen Stellen empfindest du das ganz anders. Und er lobt Gott und er preist ihn. In sich gehen, nachdenken. Herr, ich bin schuldig geworden. Eigentlich verdiene ich es nicht mehr, so wie der verlorene Sohn sagt, verdiene ich es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem Sklaven in deinem Hause. Das ist okay. Und er lobt Gott, weil er spürt und mitkriegt, dass das Gericht Gottes nicht zur Vernichtung ist. Aber er muss nach Ninive. Wahrscheinlich ist der Fisch viel schneller, als das Schiff jemals geschwommen ist oder gerudert ist oder was auch immer. Der Fisch ist wahrscheinlich das schnellste Instrument zur damaligen Zeit, um ihn wieder an Land zu bringen. Da bei Jaffo irgendwo am Strand. Warum lässt Gott das zu? Gott kommt zu seinem Ziel. Und wenn er einen Fisch so groß schaffen muss, dass Jona mitten reinpasst. Man kann das Handeln Gottes verpassen, aber Gott kommt zu seinem Ziel. Und bevor du Gott lobst, o Herr, hab Dank für diese Rettung, überlege mal, wo wird dich der Fisch hinbringen? Den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, sollst du machen. Gott beharrt darauf. Der Mann geht nach Ninive. Es ist ja das Interessante, dass Gott durch krumme Wege auch gerade schreiben kann oder auf krummen Linien gerade schreiben kann. Gott hätte, wenn Jona auf gehorsam gewesen wäre, sich sofort auf den Weg gemacht hätte, hätte er vielleicht wie bei Mose, du siehst da den Stab, nimm ihn, wirf ihn mal zur Erde, er wird zur Schlange, greift die Schlange weiter nicht. Es hätte ja genau wie bei Mose oder Schlag an die Mauer von Ninive und da kommt stinkendes rotes Wasser raus oder so. Es hätte ja alles möglich sein können. Aber Gott nimmt die Zeit im Fisch, 3 Tage im Bauch des Fisches, der vorverdaute Prophet. Wie sieht ein Mann nach 3 Tagen in Magensäure aus? Die Leute denken, da kommt der Racheengel persönlich. Die schauen den an und sagen, oh, wir wissen, Gott handelt böse. Und bekehren sich. Gott verwendet diese Situation. Er hätte es auch anders machen können. Er hätte auf dem Weg ein ganz normal angezogen mit Schlips und Kragen. Er hätte da hingehen können und hätte einen Stab nehmen können und wirf ihn mal hin und an die Mauer von Jericho ja nicht, sondern Ninive schlagen können und es wäre dies und Gott hätte ganz anders handeln können, aber er nimmt die Situation, die Jona verbockt hat und macht daraus Segen. Jona wird tatsächlich zum vorverdauten Prophet und die Leute merken, oh Hauer, jetzt kriegen wir es mit einem Gott zu tun, der ist in der Lage, Dinge zu tun. Da möchten wir am liebsten nicht, dass er hier so handelt. Gott ist in der Lage, da wo du Buße tust, da wo du neu mit Gott anfängst, ist in der Lage, aus dem Mist, den du verbockt hast, Segen zu machen. Aber bevor du anfängst, Gott zu danken, überlege, Gott wird zu seinem Willen kommen und nicht zu deinem. Er wird den Auftrag, den er dir gegeben hat, beibehalten, das wirst du tun, ob du willst oder nicht. Und wenn du nachher aussiehst wie Jona, okay Herr, das bin ich gewesen, tut mir leid, muss ich mir einen neuen Anzug kaufen. Aber Jona tut das, was Gott will. Und zum Abschluss gibt es dann noch diese nette Anekdote, wo er dann auf dem Berg, als Ninive tatsächlich Buße tut, auf dem Berg, auf dem Hügel wartet, wo jetzt endlich Feuer vom Himmel oder was auch immer da kommen soll. Und Gott lässt eine Staude wachsen, ein Rizinus. Und dann kommt ein Wurm und sticht ihn an. Und der Rizinus, der ihm vorher Schatten gegeben hat, der geht jetzt ein. Und Jona ist ganz traurig und ärgert sich und dann sagt Gott, du bist traurig über diesen einen Strauch Rizinus, der dir Schatten gibt in der Sonne von Mosul. Und ich sollte nicht traurig sein über diese böse Stadt, wenn sie anfängt, Buße zu tun? Geh jetzt hin in alle Welt, nicht nur in die Welt, wo wir sagen, ja, für die lohnt es sich, dass das Evangelium auf diese Welt gekommen ist, sondern die Kranken, die Bösen bedürfen des Arztes, die Menschen, die Fehler gemacht haben, die Mist gemacht haben. Und wenn Gott dich beruft, wenn Gott anfängt zu handeln, du kannst so eine Frage, warum Gott das zulässt, nie stellen, wenn du dich nie um den Willen Gottes gekümmert hast, wenn du dich nie um die Ehre Gottes geschert hast, wenn du nie gefragt hast, Herr, was hast du mit mir vor, sondern immer nur gebetet hast, o Herr, segne meine Wünsche. Das ist wenig, das ist zu wenig. Wenn Gott anfängt, dich zu berufen, dich zu gebrauchen zum Bau seines Reiches, dann tu das, was er dir sagt. Ich möchte mit uns beten und dann hören wir vor dem Abendmahl noch ein Lied. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank dafür, dass du uns aussendest in diese Welt hinein. Und du weißt, wo wir selber aussortieren und unser Ninive hintun. Der eine oder der andere, der uns Böses getan hat, dass wir ihm das Evangelium nicht sagen würden oder was auch immer. Oder der Stadtteil, in dem wir sind, wo wir sagen, die sind doch so ganz anders. Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass du uns gebrauchst als Gemeinde und als Einzelne, dass wir deinen Auftrag tun, dass wir nicht erst lange streiten um die Dinge, die wir bei dir nicht verstehen, warum 2 und 1 gleich 3 und doch nicht 1 und doch 3 sind. Herr Jesus, sondern dass wir von dem berichten, was wir mit dir erlebt haben, dass du ein handelnder, ein gnädiger Gott bist. Wir preisen dich, Herr, dass du lebendig bist und dass du uns gebrauchst zum Bau deines Reiches und dass du das auch mit der ersten Christenheit getan hast. Hab Dank, Herr, dass wir dich verkündigen dürfen und nicht uns verkündigen müssen. Amen.